Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin Christoph raffelt und ich Wein trinken und darüber reden, beziehungsweise Christoph darüber redet und ich seltsame Einwürfe mache, denn ich kenne mich nicht aus mit dem Wein, der Christoph hingegen schon. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Womit fangen wir an?
Mit Rot wieder, würde ich sagen.
Mit Rot, damit ich ein besseres Erlebnis zum Schluss habe, war das, ne? Damit ich
ja, genau. Und das bietet sich dann auch bei den drei Weinen an, weil sozusagen die Weißweine ja in zwei unterschiedlichen Kategorien da sind, sozusagen. Einmal als Basic oder wie man das auch immer nennen möchte, Village Village, also Ortswein sozusagen, aber zwei Orte, deswegen auch Village Village. Und der Kalkofen, der ist ja dann tatsächlich ein Lagenwein, der ist dann so ein bisschen drüber. Und wenn man jetzt dann dahinter wieder dann Rot trinkt mit Portugieser und Dornfelder, ich finde es so besser.
Ja. Wir haben Dornfelder?
Ja, wir haben
sind wir hier bei bei Rossmann oder was? Ist das?
Nee, ich dachte, wir kommen endlich mal nach knapp 10 Jahren irgendwie bei Dornfelder an. Aber eben aus einer 50 Jahre alten Anlage, also aus einer wahrscheinlich der ältesten Dornfelder Anlagen in beziehungsweise 30 Jahre, der Portugieser ist 50 Jahre alt, also trotzdem eine alte Anlage. Also so ab 30 Jahre darf man das ja auch Vinier oder so nennen. Und 50 Jahre für die Portugieser, das ist schon sehr alt. Und das ist halt eine Cuvée aus beiden. Mhm. Und das liegt halt daran, dass die beiden, die das Collective Z steht für Ziegler, also Christoph Ziegler und Marie Ziegler, die beiden, die das Weingut sozusagen betreiben mit so ein paar Schafen, 2016 angefangen haben mit sehr kleinen Parzellen mit alten Reben. Und ihnen waren die alten Reben wichtig. Und jetzt nicht unbedingt das Pinot oder so draufsteht. Wir wollten erstmal anfangen mit so ein paar Sachen und haben das dann eben auch gemacht. Und das war dann eben Dornfelder und Portugieser.
Stand gerade rum, sozusagen.
Stand ein bisschen rum da, ja, genau. Und und das ist aber jetzt tatsächlich, ich habe vorhin noch mit dem Christoph Ziegler telefoniert, das ist tatsächlich der letzte Jahrgang jetzt von dieser Cuvée auch, von dieser roten Cuvée, weil sie jetzt diesen Portugieser rauswerfen aus der Anlage.
Aha, und nur noch Dornfelder machen.
Nee, auch kein Dornfelder dann mehr.
Schade, ich muss nicht gefunden.
Ja. Ja, weil die Portugieser dann doch irgendwie nach und nach kaputt gehen, die Stöcke. Mhm. Und tatsächlich die Klone, die sie da jetzt haben, nicht besonders gut nachwachsen. Also das haben sie versucht in den letzten Jahren. So, weißt du, irgendwann geht der ein oder andere Stock kaputt. Dann pflanzt man halt neun rein. Und wenn das dann einmal nach 2-3 Jahren eigentlich immer noch nicht keinen Ertrag bringt, sondern immer noch irgendwie so ein kleines Pflänzchen ist, dann deutet das so ein bisschen darauf hin, dass die Rebe da auf diesen kargen Bögen irgendwie nicht mehr so gut zurechtkommt.
Das heißt, du reißt die dann alle raus und pflanzt was Neues hin?
Ja, in dem Fall schon. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit des Umpfropfens. Also im Prinzip gab es die schon immer. Also wir reden ja über, wie beim Obstbau auch, über Unterlagsreben, ne? Also die Wurzeln und dann sozusagen die Reben, die oben drauf gefopft werden. Ne? Das ist ja immer so, weil die Unterlagsreben kommen ja aus den USA ursprünglich. Das sind ja Wildreben, die eben mit der Reblaus klarkommen. Reblaus war es. Die Reblaus ist dafür verantwortlich, dass wir in unseren Weingärten eben diese Unterlagsreben haben, wo die Reblaus nicht dran geht. Und obendrauf werden dann eben die Qualitätsreben sozusagen gepfropft und das kann man auch umpfropfen. Ne? Mhm. Also das lohnt sich dann allerdings, das ist relativ aufwendig und das lohnt sich dann, wenn du auch bei den Unterlagsreben noch sehr gutes Material hast, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Mhm. Das war jetzt, glaube ich, hier nicht unbedingt so. Und er sagt halt, also wir konzentrieren uns jetzt zunehmend einfach auf Silvaner und Riesling und lassen das Rote jetzt so ein bisschen zunehmend beiseite. Ja. Genau, und deswegen ist das Spektakel, der Rotwein hier jetzt sozusagen der letzte Jahrgang.
Der letzte seiner Art.
Der letzte seiner Art, genau. Ja.
Ich finde, er riecht kaum. Allerdings auch ziemlich kalt. Ich hatte einen Kühlschrank.
Ah ja. Ja, das ist grundsätzlich für den Wein, also ziemlich kalt, ist ein bisschen.
Ja, ist zu kalt. Also ich schätze mal, dass er vielleicht gerade so 9 Grad hat oder irgendwie sowas. Das ist ein bisschen viel. Ein bisschen wenig so.
Ja, also man muss der Vollständigkeit halber sogar sagen, dass hier noch ein bisschen Silvaner mit dabei ist. Ja, also die Idee war wirklich.
Roter
hier
Silvaner,
Also der Silvaner, den sie da eben bei sich haben. Also grüner Silvaner, normaler grüner Silvaner. Aber eben, also die Idee bei den ganzen Weinen ist eigentlich, frische, saftige Weine zu machen. Auch bei diesem Rotwein, ne? Also das ist jetzt nicht dieser Dornfelder, der im Prinzip so gemacht ist, natürlich, wie so ein apulischer Wein irgendwie, der dann auch noch Restsüße hat und total viel Farbe und so. Das hat er hier ja auch nicht, ne? Also der hat natürlich Farbe, weil Dornfelder immer so ein bisschen, also Violett-Töne auch drin hat, aber es ist jetzt nicht so dieser schwarze oder ganz dunkle Wein, dieser konzentrierte, was man eben gerne dann auch mit Dornfelder macht. Ne? Nee, also die Idee war eben tatsächlich hier einen frischen Rotwein zu machen. Weil eben dieses ganze Setting da, wo die sind, in Leistadt in der Pfalz, eben auch, wenn du so willst, wirklich Cool Climate ist. Also für Pfälzer-Verhältnisse auf jeden Fall Cool Climate.
Sprechen die auch so Pfälzer-Dialekt?
Nee, also ein bisschen, aber nee, nicht.
Ich finde den ja sehr, ich mag den ja eigentlich. Also ja, weil neulich hat eine Bekannte von mir, die leichten Pfälzer Dialekt spricht, hat andere Leute als Drecksäcke bezeichnet und das aber halt in diesem Dialekt Drecksäck. Also man kann das überhaupt Drecksäck nicht nachmachen. Irgendwas war sehr schön, ja. Was für ein Drecksäck. Drecksäck. Ja, sehr schön. Ja, wenn er ein bisschen wärmer wird, riecht man auch etwas, aber
das kommt dann, ne? Ich finde es schön, also es hat so eine sehr bärige Aromatik, so ein bisschen erdige Aromatik, ja,
so,
auch.
So brombeerig, ne? Also eine sehr süße Beere. Ach, das Erdige ist im Wein. Ich dachte, vielleicht habe ich irgendwie die Gläser nicht richtig sauber gemacht. Okay.
Nee, ich würde sagen, das Erdige ist im Wein.
Okay. Das rieche ich sogar sehr gut, aber also, ja, ich dachte echt nicht ins Glas. Ja, erdig und auch so ein. So ein Gemüse, so ein grünes. So ein grünes Gemüse.
Schon. So eine ganz leichte.
So ein Brokkoli. Da ist doch Brokkoli drin.
Brokkoli, ja.
Also irgendwie so ein. Ich will mal Stangensellerie sagen, aber das Sellerie, das riecht nicht nach Sellerie.
Nee, das riecht nicht nach Sellerie.
Aber die Grünheit
von. Nicht nach Brokkoli.
Natürlich nicht. Nee. Boah, da riecht überhaupt Brokkoli.
Ja, ist eine gute Frage. Ja, hat man schon. Also wenn du Brokkoli im Wein hast, dann weißt du es schon.
Ja, okay.
Dann riecht es wirklich unreif. Okay. Tatsächlich. Und das ist hier tatsächlich nicht so. Es ist eher so.
Brokkoli macht selbst Wein kaputt.
Ja. So grüne Strünke oder so.
Ja, also sowas. Ich habe halt immer so dieses Grün vom Stangensellerie vor meinem geistigen Auge, aber es riecht halt nicht nach Sellerie. Und? Ich habe den gestern Abend schon aufgemacht. Also ich habe es tatsächlich geschafft, gestern Nachmittag nochmal zu gucken, wann man die Weine denn eigentlich öffnen sollte. Und habe es geschafft, sie gestern Abend aufzumachen. Habe davon auch schon ein bisschen was getrunken. Jetzt muss ich mal gucken. Oh ja, da ist nochmal, da ist nochmal richtig was passiert. Der war gestern Abend, war das so ein Zückerchen, so ein Marmelädchen.
Okay.
Der hat ja seine ganze, dieses Zuckrige, also sowas Zuckerwattiges hatte der. Weißt du, so eine zuckerwattige Süße, so eine aufdringliche, billige Süße so fast. Darum musste ich dann auch so lachen jetzt eben, als du Dornfelder sagtest, weil der hat gestern Abend, ich habe dann nicht drauf geguckt natürlich wie immer, aber der hat gestern Abend tatsächlich ein bisschen so geschmeckt, wie ich mich an Dornfelder erinnere.
Okay.
Das ist eigentlich ganz
gut. Ja, ich verstehe.
Und das ist jetzt aber komplett weg, da ist jetzt so eine.
Ja, deswegen macht das eben gerade bei solchen Weinen auch Sinn, sie einfach früher zu öffnen, weil die einfach Luft brauchen. Ne? Ja. Das ist einfach so. Also ich meine, die hängen das ja jetzt auch nicht so hoch auf mit Dornfelder und Portugieser, weil es nicht um Dornfelder und Portugieser geht, sondern eigentlich eher so um das ganze Setting. Also wo stehen die Reben, alte Reben, viel Boden, wie ist der gemacht? Also in dem Fall eben auch im kleinen Holz spontan vergoren, ja, also wirklich im Barrique eben vergoren, im alten Barrique und dann eben auch im Barrique gereift 10 Monate lang, ne? Also dann holt man es da raus und es kommt dann in ein anderes Holz oder wieder ins gleiche und macht sauber. Also es bleibt jetzt nicht natürlich 10 Monate auf dieser ganzen Maische stehen, aber auf der, es wird abgezogen nach dem Vergären und dann bleibt es aber auf der feinen Hefe, bleibt es dann eben für 10 Monate stehen. Ne? Und dann wird es einfach abgefüllt, also ungeschönt, unfiltriert, und wenn er das Gefühl hat, so vom Schmecken her oder so, da könnte noch ein bisschen Schwefel ran, dann kommt da noch ein bisschen Schwefel ran. Und dann war es das aber auch schon. Ne? Und genau, das soll eigentlich sozusagen dieses Ursprüngliche, ist eigentlich auch die Idee bei diesem ganzen Projekt. Ne? Mhm. Also der Christoph ist eben...
Ursprünglich, passt. Ja, der hat sowas, ne? Das ja. Hat sowas... So was Bäuerliches, blöder Ausdruck, aber.
Ja, das ist so dieses Bodenständige.
Ja, genau. Das,
so was Bodenständiges.
Ja. Das willst du halt auch trinken, während du irgendwie auf so einem Heuballen sitzt. Oder sowas.
Mhm. Ja, finde ich auch. Ganz das schick. Ist einfach, genau. Ich mag ja sehr gerne bodenständig. Ne? Wenn es noch so eine kleine Finesse dabei hat, ne, oder so, und das genau finde ich, hat er eine Frische und eine Finesse, aber es ist halt, ich meine, ein Dornfelder und ein Portugieser werden halt nie, ein Syrah oder ein Pinot Noir sein, ja, das ist einfach so, dass diese Reben liefern das nicht. Aber das war auch nicht, das war halt in dem Fall auch nicht die Idee, sondern wirklich einen schönen Wein zu haben, Rotwein, den man eben auch im Sommer trinken kann, der eben diese Bodenständigkeit hat und Frische hat und der einfach Trinkspaß bietet, ne, ja. Würde ich sagen. Und das ist genau das, was hier die Idee ist. Ja. Genau. Und ich glaube, das war so insgesamt erstmal auch das, was ihn so angetrieben hat, das überhaupt zu machen. Der ist im Hauptberuf, hat er ja die Medienagenten mitgegründet, der Christoph Ziegler. Das ist ja so die, ich sag mal, die wichtigste Agentur für, also im gesamten deutschen Weinbusiness. Mhm. Ja, also die beraten sehr, sehr viele renommierte Weingüter, sind meistens, also die beraten die sozusagen konzeptuell, ja, wie sie sich am besten aufstellen, ja. Aber sorgen eben auch für ein markantes Grafikdesign. Also sehr viele bekannte Weingüter in Deutschland haben eben auch Grafikdesign von den Medienagenten und die machen eben auch ein bisschen PR und so weiter. Mhm. Genau, also dann sozusagen nebenbei dann noch sowas zu machen, ne? Also sozusagen, die Idee war, das so als Ausgleich zu machen und das mit seiner Frau auch zusammen zu machen, die vorher auch schon auf einem anderen Pfälzer Weingut gearbeitet hat und das dann noch so mit ein paar anderen Leuten, deswegen auch Collective Z, so ein bisschen aus der Familie auch heraus, der eine oder andere mitgeholfen hat. Sein Vater macht es mittlerweile eben noch oder heute noch und dann eben 7 Schafe, die haben und die tatsächlich,
7.
Sagte er auch, Schafe, genau. 7 Schafe, also das sind 2,5 Hektar, ja. Also mehr nicht.
Ach so,
das ist klein, ne? Das ist ein kleines Weingut.
Oh Gott, also ja, ein sehr kleines Weingut. Ich meine, 2,5 genau. Hektar habe ich ja hinterm genau. Haus. Also.
Ja, so in etwa, ne? Ja. Also das ist halt 2,5 Fußballfelder sozusagen auf verschiedenen Parzellen. Mhm. Und die Idee war so, dass die Marie das eben im Wesentlichen macht. Also ich sag mal so, für eine Person funktioniert das dann auch nach ein paar Jahren, denke ich mal, ne? Und der Christoph verdient halt sein Geld woanders und machen aber viel zusammen.
Also funktioniert schon im auch. Sinne von, ist kein Zuschussgeschäft oder funktioniert ja, genau. Im Sinne von, kann man seinen Lebensunterhalt von bestreiten?
Genau, dass eine Person davon auch einen Lebensunterhalt davon bestreiten kann, so, ne? Ja. Ja, oder anderthalb oder so, je nachdem irgendwann, ne? Ja.
So ja, ist das. 2,5 Hektar etwa, kriegst du ne? Tatsächlich alleine bewirtschaftet, ne? Wer war denn das? Ich glaube, der Thomas Schenk sagte, dass ich glaube, der hat 6 Hektar. Mhm. Der sagte, er will auch nicht mehr, weil 6 Hektar kannst du alleine. Darüber hinaus schaffst du es nicht. Also
ja, auf jeden Fall.
6 genau. Oder waren es 7? Irgendwie sowas.
Ja. 6 oder 7, das schaffst du schon eigentlich alleine nicht mehr. Dann hast du dann je nachdem noch jemanden mit dazu. Aber das ist schon ein bisschen viel für einen alleine. Aber im Prinzip hast du dann immer noch die volle Kontrolle über das sozusagen über das Weingut. Das funktioniert dann schon. Ne? Mhm. Und du machst die wesentlichen Sachen machst du selber und dann hast du eben noch jemanden dabei, der dir ein bisschen hilft. Aber genau, also so in der Ecke und 2,5, das schaffen die irgendwie tatsächlich eben zu zweit im Wesentlichen. Mhm. Ne? Und er sagte tatsächlich so diese diese Schafe, die machen halt im Prinzip den ganzen, die ganze Bodenarbeit, ja.
Ach komm, Schafe weiden in den Parzellen.
Ja, ja, genau, okay. Genau. Also das ist mittlerweile eine Sache, die du wirklich in vielen Weinbergen siehst mittlerweile. Also der Daniel Wagner zum Beispiel, der hat jetzt Ziegen auch, aber der hat eben auch einen Schäfer, der eben, ich weiß nicht, wie oft er jetzt im Jahr vorbeikommt, aber eben mit den Schafen dann auch in die Weinberge geht. Mhm. Ja, und dann machen die da Bodenarbeit. Ja.
Ja.
Sodass die Ziegler sozusagen eben nur noch den biologischen Pflanzenschutz mit dem Traktor machen.
Ja.
Ja, Bodenarbeit machen die Schafe. Cool. Und dann ist es auch eine Sache, die sozusagen auch so zu machen ist, ja. Mhm. Mit zwei Leuten.
Ja, das finde ich schön. Dem Chat ist währenddessen aufgefallen, dass es im Blog gar keine Essensbegleitungsvorschläge gab.
Ja, das habe ich irgendwie anscheinend vergessen.
Ja, aber jetzt ist das. Ich fände das aber auch total schwer bei diesem, beziehungsweise heißt schwer. Ich glaube, man sollte sich eher überlegen, wozu man ihn nicht trinkt, weil der scheint mir zu sehr viel zu passen. Fettig geht mit dem mit Sicherheit gut.
Ja, genau. Das würde ich auch sagen.
Fettig geht gut, aber auch sauer, warte mal, so Salat. Hm.
Salat würde ich jetzt nicht unbedingt.
Nee, nichts Zitrus, ne?
Nee, aber so rote Beete zum Beispiel, ne? Ja. Sehr schöne Sache. Also wenn du jetzt rote Beete-Salat machst zum Beispiel, das würde sehr gut funktionieren.
Ja, mit so einem Feta drin, genau. Und sowas noch, ne?
Also fettig, also so ein bisschen Charcuterie und so, das geht bei dem Wein auf jeden Fall.
Ja, fettig, Pizza, locker.
Locker, ja.
Also,
ja.
Das ist ein Pizzawein eigentlich.
Mhm, würde ich auch sagen.
Ja.
Ja, weil der hat nicht so viel Tannin.
Genau.
Mag die Pizza nicht, ne?
Der Holger auch nicht.
Der Holger auch nicht.
Also, in meiner Wahrnehmung hat er überhaupt keinen, also der ist überhaupt nicht pelzig. Also das ist,
nee, ist nicht pelzig. Nee, das ist frisch, das ist saftig. Genau.
Ja, wenn ich mich nicht gerade ruiniert hätte, dann würde ich mir davon ja noch einen Karton bestellen.
Oh.
Er ist wirklich schön. Das ist sowas, wo man wirklich. Ja, stellst den Karton hin, um dann nächstes Jahr im Frühjahr die Leute beim Picknick damit zu beglücken.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Ja. Und ich finde, also der ersetzt halt schön das Tannin sozusagen durch diese erdigen Noten, die er hat, auch am Gaumen. Ne?
Ja.
Deswegen vermisst man das Tannin eigentlich gar nicht, finde ich. So.
Ich jetzt nicht, ne? Also, weil. Ich vermisse ja nie Tannin.
Nee, ich weiß. Ja.
Ja.
Doch, schick.
Gefällt mir auch gut.
Ne?
Gefällt mir wirklich gut. Aber willst du auch, der ist auch nichts für den Winter, ne? Ist eigentlich die falsche Jahreszeit. Der ist zu frisch, finde ich.
Ja, es ist jetzt kein typischer Winterwein, das stimmt. Ist schon eher ein Sommerwein.
Ja.
Das ist schon richtig. So früher Sommerwein. Hast du recht.
Ja. Sauber machen hier. Das war doch schon mal eine gute Wahl. Was haben wir jetzt?
Jetzt nehmen wir Village Village. Das ist der auch mit den Händen Village, drauf. Village, ne?
Ja. Ja,
genau.
Dann machen wir hier weg, sonst fällt wieder alles in den Tisch runter.
Ja, also die
Mensch, Idee hätte ich gerne ein ordentliches Office.
Ja.
Ich hätte so gerne ein ordentliches. Naja, man kann nicht alles haben.
Nee, dann müsstest du auch im Zweifelsfall nochmal raus. So.
Das würde mir ganz gut tun. Also, ja, naja. So. Village Village.
Village Village. Also wer auf die Karte gucken mag, die Weinberge sind im Wesentlichen eine Leihstadt und das ist irgendwie gar nicht so weit von Bad Dürkheim entfernt. Das kennt man ja zum Beispiel. Ja.
Aber auch nur im Namen nach. Also verbinden tue ich damit nichts.
Ja, okay. So, ne? Und wenn man das so sieht, Leihstadt, dann sieht man, dass das an diesem Hartrand, sogenannten Hartrand, also am Rande vom Pfälzer Wald ist, ja. Also Kaltstadt ist nicht weit entfernt, ne? Kaltstädter Saumagen, Bad Dürkheim, ja. Und dieses Leichstadt liegt aber schon höher als die anderen beiden Orte.
Aha.
Und deswegen meinte ich auch vorhin irgendwie Cool Climate tatsächlich. Also das ist am Waldrand. sehr, sehr kalkreiche Böden,
ja,
und insgesamt ein recht kühles Klima. Also so, auch so, so kühl, dass, dass das lange keiner haben wollte.
Okay.
Ja.
Was macht das kühle Klima mit dem Wein, dass das keiner haben will?
Na, es reift nicht aus. Also es ist lange nicht ausgereift.
Ach so, okay.
Das ist halt jetzt mit dem, hat sich jetzt mit dem Klimawandel verändert.
Also die haben, es gab überhaupt keine Chance, das Zeug so lange stehen zu lassen, bis es ausreift, weil der Frost es irgendwann gefressen wird oder wie?
Ja, also du hast ja eine bestimmte Periode, in dem das reif werden sollte.
Ja.
Irgendwann muss es halt holen, bevor es dann wegfault. Und ja, wenn es, und dann kann es halt passieren, dass es noch nicht reif ist, ne, wenn, okay, du es holen musst. Und das ist halt früher sehr häufig passiert. Oder die Weine hatten so eine hohe Säure, dass man sie eben noch chaptalisiert hat, also noch so ein bisschen Zucker reingehauen hat, ne?
Wie heißt das?
Damit die chaptalisieren.
Also ich habe okay, chantalisieren.
Chantalisieren. Stimmt, das gab's ja auch mal. Chantalisieren, ja. Genau. Also deswegen war Leichstadt jetzt, ist es auch bei weitem nicht so bekannt wie die anderen Orte dort, also die meisten Orte da sind ja bekannt für ihre Weingüter oder für ihre Weinberge, ja, und das aber eben nicht. Und hinzu kommt noch, dass Leichstadt nie flurbereinigt worden ist in den 1970er Jahren.
Das heißt, ja, zweieinhalb, ne, Hektar verteilen sich auf 27 Parzellen.
So in etwa, ja.
Oh Gott.
Ja, ja, okay. Genau. Ja. Das heißt aber eben auch, also das ist halt das, was sie sozusagen aber auf der anderen Seite eben auch mitgereizt hat, weil man eben noch diese alten Parzellen hat, sozusagen in einer ursprünglichen Form, wie es sie eben schon seit mehreren hundert Jahren teilweise da gibt, ne? So, und dann sind die eben 2016 dahin und also haben sozusagen diese Parzellen gefunden und oder gepachtet oder gekauft. Und mittlerweile hat sich aber dieser Klimawandel ja so schnell entwickelt auch, dass eben auch alle möglichen anderen aus der Gegend, also eben aus den bekannteren Orten, da nach Weinbergen suchen. Ja, weil es halt jetzt interessant wird, ne? Also ja, sag mal, die, ne, also dieses Deidesheim ist nicht weit weg und Rupertsberg und Forst und Wachenheim, ne? Und die suchen alle mittlerweile eben, versuchen die an den Waldrändern ganz oben auch Weinberge zu finden, weil es in heißeren Jahren da unten einfach schon zu heiß wird.
Okay, tatsächlich, das war jetzt meine Frage gewesen, weil es unten nicht mehr funktioniert oder weil sie einfach expandieren wollen, weil es jetzt oben funktioniert?
Ja. Ja, okay. Nee, vor allen Dingen auch, weil es unten schwierig wird. Also zunehmend schwieriger wird.
Ja.
Ja.
Wie lange haben die denn noch, wenn das so weitergeht? Wie viele Jahre geht das noch gut?
Ja, ist halt die Frage, also das geht noch länger gut, aber im Zweifelsfall musst du halt irgendwann anfangen, die Rebsorten auszutauschen.
Ja.
Ja, also ich meine, das, was jetzt an der, also die Frage ist halt eher, wie lange machen die das noch in Chateauneuf-du-Pape zum Beispiel oder in Kalifornien und in so manchen Gegenden. Also es ist noch viel möglich, aber es wird immer schwieriger, also in den heißen Ecken wird es immer schwieriger, ne? Auf der anderen Seite, ja, also je nachdem, also ich meine, du musst halt mit der Arbeit in den Weinbergen darauf reagieren, auf jeden Fall. Bodenmanagement und so ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also auf Dauer, glaube ich, kommt man in diesen trockeneren Gebieten auch ohne, also wenn man kein Wasser mehr ranschaffen kann, sowieso ohne biologischen Landbau nicht zurecht, weil der konventionelle Landbau eben die Bodengruben austrocknet.
Okay, ja. Ist der auch wasserintensiver oder nimmt sich das nix?
Nee, das nimmt sich, glaube ich, nix. Aber das Problem ist halt, dass die Oberflächen austrocknen und das Wasser dann auch nicht so gut halten. Insofern ist es dann auch wieder wasserintensiver. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt sozusagen zwischen Rebzahlen Bodenleben hast und auch Grünzeug und so weiter, aber insgesamt ein Bodenleben hast, dann nimmt dieser Boden einfach das Wasser besser auf und kann es besser verarbeiten. Man verliert nicht so viel. Und wenn du jetzt eben diese ausgetrockneten Böden hast und auch wenig Bodenleben in der Oberschicht, in der oberen Humusschicht, dann kriegst du einfach Probleme mit Trockenheit, ne? Und man sieht das sehr schön schon in Franken. Franken ist mit so die trockenste Gegend in Deutschland.
Aha.
Und wenn du da im Sommer reingeschaut hast, das ist schon das ist schon teilweise echt brutal gewesen. Also das sieht schon hart aus. Also wenn die ganzen Oberböden aufreißen, ja, weil es vor lauter Trockenheit. Ja.
Also das ist dann so wie so in, ja, in diesen Wüstenregionen, wo dann so fünfeckige, ja,
genau.
Ja, okay.
Ja, genau. Und das passiert dann eben schnell, wenn du, ja. Also das passiert teilweise auch schon in den biologisch bewirtschafteten Weingärten, weil einfach so wenig Wasser war diesen Sommer. Aber also gerade eben bei diesen traditionell, konventionell bearbeiteten Weinbergen mit viel Spritzen und so weiter, ja, ist es halt, ne?
Ja. Ja, sagte ja ein Winzerkumpel aus Franken, sagte auch, war ein gutes Jahr, aber wenig Ertrag. Ja.
Ja, was haben wir hier?
Bisschen Brot.
Bisschen Brot. Ja.
Fitze? Brot? Irgendwas Brotiges?
Brot habe ich noch nicht drin in der Nase. Ja. Also wir nähern uns so ein bisschen schon dem dritten Wein an, sozusagen. Es ist in diesem Kalkofen, den Weinberg, den wir nachher haben, da steht halt noch ein alter gemischter Satz drin. Davon ist ein bisschen was drin und dann sind da alte Silvanerreben mit drin und ein bisschen Riesling auch.
Irgendjemand schreibt Lebkuchen in den Chat und er hat recht. Oder sie. Es hat recht. Da ist das Brot, da ist was Lebkuchiges.
Ich kann es nicht so ganz.
Nee. Was ist denn im Lebkuchen das Gewürz? Lebkuchengewürz, ne?
Ja. Gut. Naja, alles Mögliche. Je nachdem, ne?
Zimt.
Ja,
Kräuter der Provence,
genau. So ein bisschen zimtig. Also ich habe eher so eine leichte Süßholz-Aromatik in der Nase.
Ja.
Also auch nicht so ausgeprägt, aber so ein bisschen in die Richtung eigentlich, ne? Also ich finde ja, dass das Lebkuchen immer von relativ viel Zimt getragen wird. Das habe ich jetzt.
Nee, Zimt ist hier überhaupt nicht.
Nicht so, ne?
Nee, Zimt ist gar nicht. Das würde ich auch eklig finden. Ich bin kein Freund von Zimt.
Okay.
Also eklig, ich sag mal, ja, ich esse es. Also es muss nicht dran sein. Also,
ja, verstehe. Ja. Ja, es ist so ein bisschen. Vielleicht ist es ein bisschen Anis, das ist ja auch drin, ja? Also das vielleicht, so ein bisschen Anis, so eine ganz leichte Anisnote.
Aber dann eher wie diese Anis-Bonbons, ne? Also Zucker,
ja, genau.
Anis, süße Anis.
Ja, genau, ja. So ein bisschen süße Anis.
Also, aber da finde ich Süßholz passender, ehrlich gesagt.
Finde ich auch. Dann diese Muskatblüten, also diese Marzisblüten. Hast du auch typischerweise eben im Lebkuchen drin, die habe ich jetzt hier, Ingwer, ne, kannst du auch drin haben, Koriander so ein bisschen gemahlen, also Korianderkerne, das, ja, aber was definitiv für mich eben nicht drin ist, ist diese Zimt-Schnelken-Geschichte.
Nein.
Die habe ich jetzt hier nicht drin. Nee. Dafür habe ich dann eben so eine, gelbe, ich weiß jetzt nicht, welche Sorte das ist, aber so eine gelbe, reife Birne mit drin. Also jetzt nicht diese typischen Williams-Crisp-Birnen oder so, das gar nicht. So ein bisschen was Blumiges auch.
Mhm. Jasmin mit leicht Bergamott wäre auch noch ein Vorschlag aus dem Chat.
Ja, Jasmin vielleicht, ja. Bergamott habe ich jetzt nicht so, aber Jasmin finde ich auch ganz gut. Ja, Jasmin. Ist gut.
Auch wieder dieses Süßholzige, finde ich.
Also hier ist ein Wein, der so ein bisschen in die Orange-Richtung geht von der Machart her, weil der also sozusagen 3 Tage auf der Maische stand, der Wein.
Immerhin.
Ja. Ja, finde ich, aber hat man ein, ist jetzt nicht so offensichtlich, ne? Also der hat einen schönen, der hat eine schöne Textur davon, finde ich, aber er wirkt jetzt nicht so, als hätte er irgendwie zu viel Gerbstoff oder so bekommen, ne? Ja, aber man bekommt, also ja, wie soll ich sagen? Also es ist nicht wirklich Gerbstoff, aber es ist so eine angenehme so ein, so ein leichter Widerstand.
Eine Rauheit, ja, ja.
So ein ganz, ja, wie so ein Wasserschleifpapier.
Ja, so ein ganz feiner Schmirgel, ja, genau.
Ja, so ein, genau, so ein feiner Schmirgel, ne?
Schmirgel, sehr schön. Ja.
Genau, und auch hier im Prinzip dann eben spontan vergoren und dann eben, also im Holz und dann eben auch 10 Monate auf der Hefe im kleinen Holz belassen, ne? Und dann eben wieder unfiltriert, ungeschönt, ich glaube auch im Wesentlichen nicht geschwefelt, also wenn dann kleinste Mengen, also ich sag mal ein Wein, der eben dann ein paar Tage auf der Maische lag, der Saft, und der dann auch im Holz auf der Hefe ausgebaut wird, der ist für sich genommen schon sehr stabil. Also der braucht dann vielleicht noch so einen ganz kleinen Füll Schwefel, aber mehr ist da eigentlich nicht notwendig. Ne? Ja. Stinkiges
Jasminbirnchen. Leicht stinkiges Jasminbirnchen, ja, ja. Sven Rudloff erfindet Schmirgel, Birnenschmirgel. Jasminbirnenschmirgel.
Genau, ne? 12% Alkohol.
Oh, nicht viel, ne? Aber er fühlt sich üppiger an, finde ich.
Ja, der fühlt sich von der, aber das ist es eben. Ich finde von der Textur her, ja, von der Mundfülle her, ja. Aber es ist eine Fülle, die keine Wärme hat, sondern
stimmt.
Du hast eigentlich diese Kühle dabei. Du hast ja einen schönen Säuregrip dabei, ne? Und insofern da eigentlich das Gegenteil, aber die Fülle hat er. Ja, und das finde ich schön. Ich mag diese Hefe, in gewissem Maße diese Hefefülle, wenn es jetzt nicht nur nach Hefe schmeckt, natürlich, aber das, was dieses Hefelager eben auslöst, irgendwie diese, wenn das so schön in den Gaumen auskleidet, das mag ich schon gerne.
Und hinten an der Zunge, an der Seite wieder ein bisschen bitter. Also so ein bisschen, ja, sehr schön. Der ist mir ein bisschen kurz, ehrlich gesagt. Also für das, was er vorne im Gaumen macht, ist hinten im Hals relativ wenig.
Das kann ich nachvollziehen, ja.
Also er ist nicht schnell weg, aber
ja, man möchte hinten noch so ein bisschen kauen und das schafft man nicht mehr so ganz, ne?
Genau, ja.
Ja.
Aber auch profitiert unglaublich von der Luft.
Ja, total.
Also das war gestern so ein ein billiger Wein.
Ja, das, also wenn du die aufmachst und probierst, dann wirken die tatsächlich im ersten Moment vergleichsweise belanglos.
Ne? Ja, ja.
Ja. Also das muss man wissen, tatsächlich, wenn man mit diesen Weinen umgeht, dass sie diesen Raum brauchen und diese Luft brauchen.
Ist natürlich schwierig für die Vermarktung, ne? Weil, nehmen Sie mal einen Sechser mit, kostet ja nichts.
Ja, aber du findest diese Weine ja nicht im Supermarkt. Also du findest diese Weine ja nicht in Läden, die nicht auch Kompetenz haben.
Ja, okay.
Ja? Ja, so. Also du findest die wirklich nur von Leuten, die sie dann auch irgendwie vernünftig beschreiben können, wenn sie im Internet verkauft werden. Mhm. Oder eben vor Ort dann auch bei Leuten, die wissen, was es für Weine sind. So. Ja. Ne? Und also die werden, ich glaube, kontextlos sozusagen nicht verkauft eigentlich. Ja.
Mal gucken, was mein Berliner Händler dazu sagt. Gucken, ob der das kompetent beschreibt. Oder ob ich dem mal. Spektakel. Oh, der hat sogar noch 2 Jahrgänge Spektakel da.
Naja. Ah,
ein 18 und ein 20, das wäre auch nochmal interessant. Hä? Mit Schraubverschluss? Was haben wir denn da? Hä? Anscheinend gibt es den Spektakel auch mit Schraubverschluss.
Echt? Okay.
Ist ja lustig. Also da bin ich jetzt irritiert.
Ja, müssen wir nochmal nachforschen.
Mal gucken, ob das ist vielleicht irgendwie Magnum oder so? Nee. Spektakel, Schraubverschluss.
Okay.
Ist ja lustig.
18 hat eine Schraube, heißt das im.
Okay, vielleicht haben sie dann auch für 18, das für 20 das 18er Foto genommen. Kann natürlich auch sein, ja.
Ja, das kann gut sein.
Aber hier, gut beschrieben. Rotwein geht nicht im Sommer? Fragezeichen. Dieser Wein tritt einen spektakulären Gegenbeweis an. Ja.
Naja. Das ist ja nun auch mittlerweile irgendwie so eine Binsenweisheit. Also, dass Rotwein nicht im Sommer geht, wissen wir ja, dass Rotwein im Sommer auch geht, wissen wir ja alle.
Das wissen wir, seit wir versehentlich mal den Wein zu lange im Kühlschrank gelassen haben, um festzustellen, dass Zimmertemperatur nicht 23 Grad bedeutet, ja.
So.
So, jetzt kommt das Teure, ne?
Jetzt kommt das Teure.
Ich krieg den Korken nicht mehr rein. Scheiße. Was ist denn jetzt? Apropos teuer.
Sag mal.
Was hört man denn, oder weiß ich nicht, kriegst du sowas mit an deiner Position, was diese Inflation, Teuerung und so weiter, was das alles macht mit den Weinpreisen? Weil ich weiß nur, dass Gernot sagte, dass sie ja für dieses Jahr haben sie genug Glas, also haben sich irgendwie ordentlich bevorratet, aber für nächstes Jahr müssen halt Glas nachkaufen. Und Glas ist halt absurd teuer geworden auf einmal, ne? Also wird jetzt der Wein auch teurer oder kriegen die das trotzdem irgendwie ab?
Ja, der Wein wird ja eigentlich auch die ganze Zeit teurer. Ne? Okay. Also wenn du dir so die Preise über die letzten Jahre hinweg anschaust, also ich meine, das in manchen Regionen wird es halt spektakulär teuer, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Also wenn du dir das Burgund anschaust oder die Champagne, das ist einfach der totale Wahnsinn. Aber insgesamt wird es schon fast jährlich teurer, weil die ganzen tatsächlich alles steigt, die ganzen Betriebskosten steigen.
Mindestlöhne, ja.
Glas, genau, Mindestlöhne, Flaschenpreise, also Glaspreise, Ausstattungspreise, Transportkosten und so weiter und so fort. Also insofern ja, das wird immer alles teurer.
Da würde ich ja jetzt gerne mal einen Preisvergleich machen. Kann ich natürlich nicht, weil ich nicht weiß, was es früher gekostet hat. Was dann so im Discounter die Weine kosten. Ob die Discounters schaffen, ihre Preise zu halten oder ob die dann auch diesen versteckten Alkoholismus, ob der auch teurer wird.
Ja, ich glaube, da hält sich das noch in Grenzen. Tatsächlich.
Weil die Industriealkohol mit Aromastoffen versetzen.
vielleicht nicht ganz so krass, aber also die hatten jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, glaube ich, hatten die Discounter und die Lebensmittel, diese großen Ketten, erhebliche Probleme, zum Beispiel noch überhaupt günstig Grauburgunder einzukaufen.
Aha.
Ja, also ich meine, Grauburgunder ist ja total beliebt hier in Deutschland, so auch in den Preiseinstiegsbereichen, und es gab einfach nicht mehr genug Grauburgunder, und die haben wirklich aus allen Ecken und Enden und auch teilweise echt den letzten Schund irgendwie gekauft, um Grauburgunder auf die Flasche schreiben zu können. Und da sind die Preise recht hochgegangen letztes Jahr, ich glaube vorletztes Jahr auch schon. Dieses Jahr gibt's, glaube ich, wieder genügend Menge, dann sind die Preise wieder runtergegangen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es grundsätzlich in den Discounter noch nicht so sehr viel teurer geworden. Habe ich zumindest nicht mitbekommen.
Also fürs Wirkungstrinken können wir dann immer noch mal runter an der Ecke gehen, das ist doch.
Ja, genau.
So, jetzt Kalkofen.
Genau, Silvaner Kalkofen. Das ist dann auch wieder in Leistadt eine alte Anlage mit 50 Jahre alten Silvanerreben.
Da steht oben drüber, only 900 Bouteillen.
Mhm. Genau.
Alleine dafür sollte man dem schon noch mehr davon abkaufen, weil das dämlich ist. Only 900 Buteilen. Das Fenster switchen. So, ja. Oh, Das ist interessant. Davon war gestern schon ein bisschen zu riechen, aber auch so gut wie nix.
Ja.
Das ist Flint, aber ein süßer Flint. Das kenne ich so aber auch nicht.
Nee, finde ich auch sehr schön. Es hat so eine ganz feine
Zuckerflint.
Hefesüße irgendwie.
Hefesüße.
Aber eine ganz, ganz besondere, ja, wo eben diese Flintnote mit reingeht. Ja.
Und da stinkt auch noch was, aber auch angenehm.
Der hat das auch hier ein bisschen länger auf der Schale stehen lassen, also auch so 2-3 Tage.
So eine schöne Farbe.
Dann auch spontan vergoren und dann eben auch im Barrique gereift. Und dann sind es halt diese 50 Jahre alten Silvaner, die wohl auch irgendwie so nach einer so eine relativ seltene Klonselektion sind. die man damals selten gepflanzt hat. Das ist schon schön. Also es ist für mich in der Nase. Es ist noch nicht direkt als Silvaner zu erkennen.
Ja, das ist für mich sowieso nicht, aber ja.
Es hat ja auch so ein bisschen flüchtige Säure hat es schon oben drüber. Mhm. Aber eben so, wie es auch mag. Also es ist überhaupt nicht zu viel, aber es gibt so einen kleinen Beigeschmack, finde ich, von flüchtiger Säure mit dazu. Also wie es eigentlich total gerne mag und wie es eigentlich auch häufig vorkommt bei Weinen, die eben im Prinzip völlig unbehandelt sind und so gemacht werden, wie es hier dann eben auch der Fall ist. Und diese Säure, die dringt dann auch sozusagen in dieser Aromatik mit ein, finde ich. Mhm. Ist schon sehr kräuterduftig so, ne?
Also ja,
sehr
kräuterig. Ja, ja. Ne? Ja.
Und dann verschwindet auch die Süße irgendwann, finde ich, wenn es länger im Glas ist. Kommt so eine kühle zitrische Note mit rein.
Ich finde, da ist immer noch was Süßes bei.
Ja, ist nicht ganz weg, das stimmt.
Gut, guck mal.
Also witzigerweise, und das habe ich ja auch schon häufiger gesagt, und mir fällt es auch immer wieder auf, also die Nähe zu manchen Chenin Blancs zum Beispiel, die ich kenne, ist halt doch auch echt frappant bei diesem Silvaner.
Das hättest du mir tatsächlich, du hättest mir den hättest du mir als Chenin Blanc verkaufen können. Ja. Mhm. Also mit meinen begrenzten Kenntnissen und so.
Ja, ja, ja.
Hier, das ist ein Chenin Blanc, hätte ich gesagt, ja, stimmt, schmeckt wie damals in der An der Loire. Ja.
Ja, also auch da, aber und da merkt man dann auch sozusagen diese Art von mit den Trauben umzugehen. Auch da ist es, weil es beides noch, also das ist ja noch ein vergleichsweise immer noch ein vergleichsweise junger Wein, finde ich. Ja? Mhm. Also ich habe ja bei diesen Chenin Blancs, sage ich auch immer, solche Weine brauchen eigentlich mindestens 5, die hat er jetzt bald, aber eigentlich eher 10 Jahre.
Aha.
Wenn die dann richtig gut werden. Ne? Und ich glaube, das ist hier auch der Fall. Und bei diesen Chenins, die ich mag, die eben auch so natural entstanden sind sozusagen, ganz ähnlich ausgebaut werden wie dieser Silvaner hier. Und es passt ja auch so ein bisschen von der Bodenbeschaffenheit teilweise mit diesen Kalkböden. Da ist es eben auch ähnlich. Und dann hat man eben auch einen ähnlichen Duft. Da ist ja auch ein trüber Apfelsaft auch mit drin, finde ich. Ne?
Ja, ja. Auch optisch, ja.
Mhm, auch optisch, ja. Mhm. Und so ein Hauch von Birnenquitte, Birne so mit dabei und ja, sehr schön.
Ja, vor allen Dingen, der hat unheimlich Kraft im Mund.
Mhm. Ja, der hat Kraft, Druck vor allen Dingen.
Druck, Länge hat der, also.
Länge. Boah. Ja,
das ist wie so
glasklar irgendwie. Es ist ja super frisch,
ja,
saftig. Ja, bringt auch diese Textur von der Maischestandzeit und auch von dem Hefelager mit. Aber da merkst du dann sozusagen nochmal den Sprung von dem Village zu diesem hier, dass das dann einfach nochmal eine andere Qualität der Traube ist, einfach, ja, ne? So, das ist einfach nochmal, das ist, ich meine, kostet ja auch eben.
30 aber ist Euro
auch richtig, ne? Ja, das liegt dann einfach auch oben drüber. Das ist irgendwie ganz klar. Da muss man gar nicht irgendwie lange drüber nachdenken, dass der einfach nochmal eine ganz andere Tiefe irgendwie an den Gaumen bringt und das Ganze nochmal anders auskleidet und.
Das ist wirklich geil.
Und diese Komponenten einfach auch so super zusammenpassen, finde ich, ne?
Ja, ist wirklich toll.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja. Ja, und das ist sehr pur. Aber auch hier hast du wieder diese Hefesüße, hast du auch zwischendurch blitzt die immer wieder auf, ne?
Was
dann so.
Ja. Was ich halt wirklich furchtbar finde, ist, der war gestern, der war keine 30 Euro wert. Jetzt kaufst du den.
Ja.
Nimmst den mit, so irgendwie bist eingeladen, sagst, ich bring schönen Wein mit, nimmst den mit und vergisst, den einen Tag vorher aufzumachen.
Ja.
Das ist doch. Können die das nicht auf die Flasche drucken irgendwie?
Ja, könnte man auch nochmal machen, das stimmt. Also Hier und da, ganz selten sehe ich das auch mal, dass es draufsteht, ne? Also idealerweise einen Tag vorher.
Genau, passt zu weißem Fleisch einen Tag vorher.
Aber ich meine, du kannst ihn ja jetzt auch immer noch, wenn du es vergisst, fragst du halt nach einer Karaffe und irgendeine Wasserkaraffe hat auch jeder.
Ja.
Ja, und dann schüttest du es in die Karaffe und dann wartest du 15 Minuten und dann hast du vielleicht nicht denselben Effekt, aber auch einen Effekt.
Ja.
Dann zieht der Luft und dann kriegt er auch, ne? Dann kriegt er auch mehr von allem. So würde ich sagen. Also das geht, das geht immer. Ja. Und außerdem kannst du die Leute da nochmal beeindrucken, weil wer schüttet schon Weißwein in Karaffen?
Stimmt, ja. Das hast also du mir auch beigebracht. Sich, ja.
Ne,
ja.
Die meisten denken ja, das geht eigentlich, sollte man irgendwie mit Rotwein machen, aber das geht halt mit Weißwein mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser noch, finde ich. Und selbst mit Schaumwein.
Echt? Nee.
Ja, doch. Also es gibt, also ich habe Erfahrungen mit Schaumwein oder mit Champagner im Speziellen gemacht, hochwertigen Champagnern, die, von denen ich jetzt sagen würde, dass sie als Wein genauso viel wert sind wie als Schaumwein, von der Qualität her und Qualität. Und das ist ja auch der Anspruch von vielen, dass man, wenn man die langsam in eine Karaffe schüttet, zwar etwas weniger Perlage dann hat, oder Mousseux, oder wie man es auch immer nennen will, aber der Wein insgesamt extrem davon profitiert.
Ja. Da, also, ja, damit.
Das hast du sogar mitgetrunken, als du hier warst, echt? Als ich hier mal ein Fünfjähriges hatte, da hatte ich diese Magnum Margaux Champagner, die habe ich in die Karaffe gefüllt.
Okay. Ja.
Genau. Und das ist viel, viel besser. Das ist ein viel, viel besserer Wein. Ja.
Also das Problem ist, dass wir dann immer so ja viel trinken, dass ich mich hinterher kaum daran erinnern kann, wie ich nach Hause gekommen bin.
Ja. Ja, sorry.
Das Leben stimmt ist hart, ne?
Ja. 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 Ja, schön. Da kann man sich so schön drin versenken in diesem Silvaner.
Der ist wirklich
sehr, es ist wirklich sehr besonders, finde ich. Und es zeigt aber auch, also ich meine, ich predige das ja immer, egal wo ich bin, Silvaner finde ich eine der besten Sorten und für mich eigentlich mit die interessanteste weiße Sorte in Deutschland.
Ja.
Ich persönlich trinke sie lieber als Riesling.
Ja, ich bin darüber ja mehr oder weniger gestolpert worden, weil ich jetzt schon mehrfach Winzer in Franken für meinen Bayern-Tourismus-Podcast im Gespräch hatte.
Ja,
und die machen halt auch alle Silvaner und das war jedes Mal ziemlich geil. Also, ja.
Ne? Ja. Ja, finde ich auch. Und es ist halt auch so, und das sagte Christoph auch vorhin, auch er hört von anderen Winzern einfach zunehmend auch häufiger, dass sie wieder Silvaner anbauen.
Ja.
Und natürlich eben dann nicht mehr nur als sozusagen als Basiswein, wie das früher eben der Fall war in der Pfalz und gerade in Rheinhessen, sondern dann eben auch wirklich als ja für solche Weine, also für hochklassige Weine. Mhm. Sehr schön.
Und halt, das ist jetzt ja der, ich weiß, hatte ich den mal, den Ethos von Thomas Schenk? Kennst du den?
Ja, den kenne ich.
Weil das ist ja auch ein Orange Silvaner.
Ja.
Der mich ja auch komplett aus den Schuhen gehauen hat, als ich den getrunken habe. Und der passt da, also der Kalkofen, der passt da auch so hin. Das ist, ja.
Also wirklich genau. Der Ethos, der ist ja noch ein bisschen, das ist ja noch ein dezidierter Orange. Der hat schon richtig Gerbstoff dann auch. Ne?
Mhm.
So, ja, das ist dann schon. Oder hier die teilweise die Weine vom Andy Weigand, die wir ja auch schon hatten.
Ja.
Aber der macht ja auch so, der geht ja auch so, der macht mal mehr, mal weniger, je nach Wein, mal mehr, mal weniger Maischegärung. Das kann man halt mit Silvaner schon sehr gut machen, weil der eben aufgrund seiner Schaligkeit irgendwie von seiner Schale her man gut mit ihm arbeiten kann als Orangewein.
Okay.
Ne, weil es ein bisschen dicker ist und ein bisschen fester und dann kriegt man da auch eine ganz, ganz gute Substanz eigentlich rein in den Wein nachher. Ne? Mhm. Also mit sehr dünnschaligen Sorten kann man das nicht so gut machen. Ja. Ja, doch, ist schon sehr schön, finde ich.
Ja, der ist super.
Genau.
Der ist wirklich super.
Ja. Und der selber setzt eben, sagte ich ja, ne, eben auch auf Silvaner und Riesling. Also auf Dauer wird es wahrscheinlich nur noch Silvaner und Riesling bei ihm geben. Oder bei den beiden, muss ich sagen, Marie und Christoph. Und auch bei 2,5 Hektar bleiben, also soll auch nicht größer werden. Und genau. Und das Witzige ist halt beim Silvaner tatsächlich, dass er 4 Wochen vorm Riesling reif wird. Ne? Also die lesen den eigentlich dort 4 Wochen vor dem Riesling.
Mhm.
Ja, ist eine recht vergleichsweise frühe Sorte. Oder besser gesagt, der Riesling ist halt eine sehr späte Sorte. Und das muss dann schon reif werden, auch.
Ja. Aber der gefällt mir echt sehr gut. Also
ja, mir auch. Da ist ja auch noch Graphit mit drin, da ist so Bleistift.
Ja, also ja, mehr Luft, ja,
so,
ja, ne?
So,
ja,
so Bleistiftabrieb. Ja, ja. Ja. Also diese Mischung aus Holz und also diesen tatsächlich beim abgeschabten Bleistift.
Ja. Ja, und was an dem auch so schön ist, über den kannst du halt den ganzen Abend reden, den kannst du aber auch einfach so wegzischen.
Ja, das finde ich auch so schön.
Das ist halt total geil. Also es ist halt super gefährlich, weil der kostet 30 Euro. Und wenn er dann mal so, ach komm, lass mal krachen, ich stell mir mal noch drei irgendwo hin in die Ecke. Dann machst du ihn halt auf und dann ist er eine halbe Stunde später alle. Mhm. Also wenn du ich bist. Ja, gute Wahl.
Ja, sehr schön. Freut mich doch. Sehr schön.
Er hat auch noch so, was ist denn das im Mund hinten raus? So ein sowas Medizinisches. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Medizin? Wick Medinite. Nee. Nee, irgendwie sowas. Sowas Krankenhausiges. Was ist denn das?
Also, sowas Jodiges eher, oder? Findest du?
Jodig. Ich überlege gerade, ob ich Jodig gut genug einordnen kann. Ich glaube, ich kann nicht genau sagen, wie jodig schmeckt.
Ja, okay.
Jodig.
Ja.
Ja. Da tun wir ein bisschen Jod drauf, dann hilft. Weißt du noch, früher hat man Jod auf so Schürfwunden gemacht und so. Aus so einem Fläschchen. Mhm. Und das war so komisch, so rotbraun oder sowas. Und das hat wehgetan, ey. Alter. Ich hatte als Kind Angst davor.
Ja, das hat ordentlich gezischt. Ja. Ja,
heute, heute hast du Sprühverband.
Ja. Ja, genau.
Da soll doch mal einer sagen, es würde nicht alles besser werden. Du merkst, ich habe zweimal ausgespuckt. So.
Sehr schön.
Ja, bleibt uns jetzt auch kaum noch was anderes übrig, als die nächste Sendung anzukündigen?
Ja, ich kann sogar drei Sachen ankündigen.
Guter Gott!
Ja.
Das ist ja. Ja.
Also, die nächste Sendung ist ja unsere 10-jährige Frindflaschensendung.
Genau. Da gibt es Weine, die außer uns beiden niemand geil findet. Für mehr Geld, als jemals jemand für ein Paket bezahlt hat.
Nee, wir hatten das schon mal mit der 100. Sendung. Da haben wir Champagner gemacht. Ich meine, Champagner geht natürlich immer.
Ja, Champagner immer.
Was wir jetzt machen, ist ja Oiseau Rebell.
Ja.
Und genau, wir werden drei Weine trinken. Das ist ja die Weihnachtssendung und 10 Jahre Würnflaschen. Und da dachten wir, wir lassen es ein bisschen krachen und machen irgendwie drei Weine für 150 Euro. Mhm. Aus einer Ecke, die wir in dieser Form oder mit Weinen, die wir in der Form noch nicht hatten. Also aus Banyuls, von einem Winzer, den wir jetzt im Sommer ja besucht haben, im Spätsommer. Mhm. Der wirklich außergewöhnliche Weine macht und die aufgrund, ich sag mal, der steilen Lagen, der super geringen Erträge eben auch Geld kosten, aber ihr Geld eben auch wert sind. Man muss eben nur bereit sein, dieses Geld auszugeben. Das werde ich morgen dann auch eben bei mir ankündigen, sozusagen, schriftlich. Genau, das kommt morgen, also das läuft. Da bin ich eingeladen worden von Wein am Limit, also vom Hendrik Thoma, wo er jetzt dieses Paket auch herkommt. Also die Verbindung von Oiseau Rebell ist übrigens zum Christoph Ziegler, ist ja witzigerweise, dass der eben mit dem Medienagenten auch die Grundausstattung damals gemacht hat.
Für Oiseau Rebell.
Für Oiseau Rebell, genau. Ja, also Logo und so, ne? Also das ist sozusagen diese Verbindung.
Die Welt der geilen Winzer, die ist winzig, oder?
Ja, die ist schon sehr klein. Ja, die ist schon sehr klein. Also man kennt sich. Ja, und der Guido Huber, der war ja auch nicht immer Winzer. Der ist ja im Prinzip auch noch, er ist seit 10 Jahren Winzer und vorher ist er ja auch durchs Land gereist als Spezialist eben auch und hat Seminare gegeben und so weiter und Sensorik-Seminare und so, ne? Mhm. Und hat an Weinschulen sozusagen unterrichtet. Genau, Sommeliers ausgebildet und so, ne? Ja, aber da kommt diese Verbindung her. Die andere Verbindung ist eben die, dass ich bei Wein am Limit mitmache beim Blind Tasting Seminar Christmas Edition. Das ist am 16. Dezember freitags. Mhm. Und da kann man sich auch ein Paket zu bestellen. Und also wenn man noch mehr Geld ausgeben will zu Weihnachten, was Wein angeht, und kann irgendwie Blind Tasting mitmachen. Also
du kriegst ein Paket mit drei Flaschen, wo nicht draufsteht, was es ist.
Ja, genau, genau.
Das heißt, der füllt einfach den billigsten Scheiß, den er über hat, ab und.
Nein, natürlich nicht.
Okay.
Nee. Also es wird ja nachher aufgedeckt und es gibt einen Schaumwein, einen Weißwein, einen Rotwein und er und ich werden sozusagen durch die Sendung führen.
Ja. Audio oder Video?
Video. Ja, genau. Genau. Und dann habe ich selber ja irgendwie mit dem Originalverkauf-Podcast auch noch ein bisschen 10 Jahre und das, da mache ich jetzt im Dezember auch noch eine Sendung, nämlich meine 200.
200? Alter.
Und das mache ich mit der Neuseeland Weinboutique, weil wir dachten, die hatten wir bei uns ja hier auch schon mal in, Weine von, aber ich habe schon so lange nicht mehr Neuseeland gemacht.
Also, war das damals dieses Manowar Bellerophon?
Ja, genau.
Ein aberwitziger Wein war das.
Genau, die beiden habe ich bei mir dann in Hamburg am 7.12. Genau, da machen wir eine Live-Sendung mit drei Weinen Neuseeland. Also wer da mit dabei sein will, sieht das bei mir auch im auf der Seite. Ne? Das wird auch schön, glaube ich. Das sind drei sehr schöne Weine, zu denen also wo ich sozusagen zwei auch eine engere Beziehung zu habe. Und der dritte ist etwas, was die mitbringen, was die gerade super spannend finden. Der Chardonnay aus der Dreierpackung sozusagen. Und genau, da haben wir, glaube ich, auch relativ viel zu erzählen, weil die damals im Prinzip auch angefangen haben. Also als ich bot, die machen halt auch 10 Jahre Neuseeland Weinboutique. Also die haben auch ein Jubiläum und die haben damals angefangen. Und ich war ja dann auch ein Jahr später in Neuseeland. Und ja, insofern haben wir da auch, glaube ich, ein bisschen was zu quatschen. Das wird, glaube ich, auch ganz nett. Ja, und Weihnachtssendung ist am 14.12.
Warum machen wir die eigentlich so früh? Sind wir verrückt? Obwohl, dann Ausstrahlung, dann sollen die Leute noch bestellen fürs Fest.
Ja, genau.
Dann müssen wir noch einen Tipp dazugeben für den Fall, dass die Weine nicht ankommen, weil ich finde die sind total geil und so, aber die sind halt so speziell.
Mhm.
Eigentlich müssen wir noch überall eine Flasche Bier beilegen.
Ja, oder was von den Leckerigkeiten, die der Kido da bei uns auf den Tisch gestellt hat.
Oh Gott, diese Blutwurst, ey. Oh.
Ja, Blutwurst können sie, die Franzosen. Das ist echt der Wahnsinn. Ich hatte gerade letzte Woche auch wieder eine, die hier ein Freund von mir aus Frankreich mitgebracht hat. Das ist einfach sensationell teilweise. Ja.
Warum können die, also ich meine, wir können ja schon gut Blutwurst, aber was machen die? Naja, die haben...
Ich sag dir was, etwas, was du nicht so gerne hörst, aber ich glaube, der Anteil an Zimt in der Blutwurst ist meistens höher in Frankreich.
Ja, dann also französische Blutwurst finde ich auch nicht so geil.
Schon überbewertet, meinst du?
Ja, französische Blutwurst überbewertet. Schöner Sendungstitel, aber den heben wir uns für ein andermal auf. Ja, nächste Rindflaschensendung am 14. Die restlichen Ankündigungen, die Christoph gesagt hat, findet ihr auf Christophs Webseite. Den Link zu Christophs Webseite findet ihr auf vrind.de oder ihr tippt originalverkorkt.de. in euren Browser. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Danke, Chat, fürs Mitspielen. Danke, Live-Hörerschaft, fürs Zuhören. Und danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze, alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, den wir hatten für 2 Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär, und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.